Der Predigtext für heute, in dem geht es dann natürlich auch um Johannes den Täufer. Und wir finden diesen Text im Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 2 bis 6. Aber wir sollen auch die Verse 7 bis 10 lesen, also Matthäus 11, 2 bis 10. Als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als diese sich wieder auf den Weg machten, begann Jesus zu den Leuten über Johannes zu reden. Was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr in die Wüste hinauszogt? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszogt? Einen Menschen, der in feine Gewänder gehüllt ist? Die feine Gewänder tragen, die wohnen in Palästen. Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszogt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, mehr als einen Propheten habt ihr gesehen. Er ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der vor dir deinen Weg bereiten wird. Ja, liebe Gemeinde, da sitzt er also im Knast. War ja klar, dass er da landet. Damit hat er auch gerechnet, Johannes. Damit kommt er auch klar. Er hat aber früher schon hart gelebt. Ja? Wenig Essen und das komisch. Raue Kleider, kein weiches Bett. Das macht ihm doch alles nicht aus. Er wusste sich von Gott geführt und dass dieser Weg kein leichter werden würde, das war ihm klar. Damit kommt er klar, Johannes. Womit er nicht klarkommt, das sind die nagenden Gedanken. Und Zeit zum Grübeln hatte er genug. Wenn er in der Nacht wach liegt, da fragt er sich doch, ob er sich doch geirrt hat. War doch alles falsch, was er geglaubt hat, was er den Leuten erzählt hat? Hatte er sich verhört? Hatte er sein ganzes Leben umsonst gelebt? 30 Jahre in die falsche Richtung gelaufen und auch noch andere dahin mitgenommen? Aber er war doch auserwählt von Gott. Schon vor seiner Geburt. Er war doch ausgesondert. Ein Sonderling, wie er im Buche steht. Schon, dass er überhaupt geboren wurde. So alte Eltern, die Hoffnung auf Nachwuchs schon aufgegeben hatten. Und dann kam er doch noch. Und wie oft hatte ihm sein Vater erzählt, wie ihm ein Engel im Tempel erschienen sei, der ihn angekündigt hatte. Und auch seine Sonderrolle, er werde dem Herrn vorangehen. So wurde er erzogen und ausgebildet. Und er brachte Opfer für diesen Beruf. Worauf hatte er alles verzichtet? Nicht nur auf Wein. Er verbrachte seine Zeit mit dem Studium der Bibel, Gesetz und Propheten, Tag und Nacht. Und er kannte sich aus. Und er meinte auch, Gottes Wort verstanden zu haben. Das Wort von Gottes Kommen. Am Ende der Zeit, da sollte einer kommen, der das Friedensreich Gottes aufrichtet, die Feinde vernichtet. seinem Volk Glück und Wohlstand bringt, der auf alle Völker ausstrahlt. Alles Böse verschwunden. Er musste Klarheit gewinnen. Also ging er in die Wüste. Ruhe und Kraft, keine Ablenkung. Er war da nicht allein. Einige andere hatten diesen Weg schon vor ihm gewählt, lebten in abgesonderter Gemeinschaft, ganz für Gott. Eine Weile blieb er bei ihnen. Aber dann zog es ihn ganz in die Einsamkeit. Und er lebte von dem, was er fand. Wilden Honig, Heuschrecken. Auch seine Kleidung war demgemäß ein grober Mantel aus Kamelhaaren, tat seinen Zweck. Und dann tat Gott ihm den Mund auf. Es kam so aus ihm raus. Er begann zu predigen. Den wenigen Reisenden, die er traf. Aber dann kamen immer mehr. Und sie kamen zu ihm, wollten ihn hören, obwohl er sie beschimpfte. Sie kamen trotzdem. Und seine Worte blieben nicht ohne Folgen. Sie hörten auf ihn. Und er dachte, jetzt ist die Zeit. Jetzt kommt der Gesalbte Gottes. Und dann kam er. Sein Cousin. Erst dachte er, das kann doch nicht wahr sein. Was war denn mit dem los? Gut, der war auch schon immer etwas eigen, ihm, Johannes, nicht unähnlich. Und Geschichten gab es da auch seltsame über seine Geburt und so. Aber da steht er nun vor ihm, Jesus. Und es ist nicht mehr der, den er kannte. Das ist nicht mehr sein Cousin. Und das ist auch nicht die Sonne, die ein komisches Licht wirft. Nein, das ist er. Das muss er sein, der, den Gott gesandt hat. Und er kommt, um sich von Johannes taufen zu lassen. Warum das denn? Aber Johannes ist so verblüfft, dass er tut, was Jesus will. Und irgendwie ist ihm klar, das war von Gott. Und Gott bestätigt sein Tun. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis. Jetzt sitzt Johannes im Gefängnis. Und wenn nicht bald was geschieht, dann wird er sterben. Und wo bleibt denn nun der große Umschwung, der auch ihn in die Freiheit führen sollte? Wann geschieht das denn endlich, was der Prophet versprochen hat und wovon Johannes doch überzeugt ist? Es zumindest war, dass es heute gilt. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter den Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. So hat's der Prophet Jesaja doch gesagt. Und wo bleibt's denn nun? Wo bleibt denn das Gewaltige, von dem der Prophet Jesaja spricht? Johannes lässt sich berichten, dass Jesus predigt, dass er Jünger sammelt, dass er zur Umkehr einlädt, zur Buße ruft, hat Johannes ja auch gemacht. Jesus macht Kranke gesund. Ja und? Und? Ist das denn alles? Soll der Messias denn nicht den großen Umschwung in der Welt bringen? Und stattdessen nur so ein leichtes Rollen? Und dafür sitzt er, Johannes, nun im Gefängnis? Naja gut, nicht dafür, stimmt schon. Er sitzt im Knast, weil er dem König Herodes Antipas seine Sünden aufgezählt hat. Dessen gottlose Ehe mit seiner Schwägerin, die auch gleichzeitig seine Nichte ist, Herodias, und für die er seine erste Ehefrau in die Wüste geschickt hatte, bildlich gesprochen, dass Johannes ihm das öffentlich aufs Brot geschmiert hatte. Das hatte ihn nun in die Todeszelle gebracht. Aber hatte er das nicht auch gemacht, weil er dachte, so dem Messias den Weg freizuräumen? Hatte er nicht auch deshalb den Mut zur Anklage des Königs, weil der Neue, der Echte, der Gotteskönig schon vor der Tür stand? Und wo bleibt nun Gottes Gericht, Gottes Gerechtigkeit? Und wann wird er endlich freigelassen? Wann geht das Tor seines Gefängnisses auf? Wann endet aller Jammer? Ist Jesus etwa doch nicht der Messias? Hat er, Johannes, falsche Dinge gepredigt? Und schließlich werden die Fragen und Zweifel so laut, dass er es nicht mehr aushält. Und als ihn wieder einmal ein paar seiner Anhänger und Schüler im Gefängnis besuchen, da beauftragt Johannes sie, zu Jesus zu gehen, Jesus zu fragen. Sucht Jesus und fragt ihn, ich brauche eine Antwort. Ich brauche eine Antwort. Liebe Gemeinde, Johannes zweifelt. Er zweifelt an Gott. Er zweifelt an dem, was er selbst geglaubt und verkündet hat. Er zweifelt an dem, was er vielen Menschen am Jordan verheißen hat. Johannes zweifelt. Und darin auch einer von uns, oder? Ich erinnere mich an meine erste religiöse Phase, so will ich das mal nennen, so zwischen 11 und 15. Und wie mein kindlicher Glaube an den allgütigen und allmächtigen Gott zerbrach, als erst meine Oma und im Jahr darauf mein Vater starb. Ausgerechnet. Und ich mich fragte, war Gott zu schwach? Konnte er meinen Vater nicht beschützen? Oder vielleicht gibt es ihn doch gar nicht, Gott. Vielleicht sind das doch alles nur Märchen, was da in der Bibel steht, was über Jesus erzählt wird. Und dann habe ich die Konsequenz gezogen. Und wie vielen geht das ähnlich? Wie viele können nicht oder nicht mehr glauben, wenn sie in die Welt schauen und sich fragen, warum? Und wenn ihr mit Menschen über den Glauben spricht, dann habt ihr das mit Sicherheit schon mal erlebt. Wie kannst du denn an einen liebenden Gott glauben, wenn du in die Welt schaust? All das Böse, all das Leid, das geschieht, wenn es einen guten Gott gibt, dann muss er doch was machen. Warum macht er denn nichts? Warum reißt er nicht die Himmel auf und kommt herab im schnellen Lauf, wie wir im Advent so singen, und macht allem Bösen ein Ende? Und wie ist das mit uns? Unseren Enttäuschungen, so vieles, wofür wir gebetet haben, ist so nicht gekommen. Da komme ich heute Morgen in den Gottesdienst und Elli erzählt mir von einem Unfall, den sie gestern hatten. Gott sei Dank, körperlich scheint soweit alles in Ordnung, das Auto ist hin und was das alles noch bedeutet. Und man fragt sich doch, ich frage mich doch unwillkürlich, warum denn das? Warum denn das? Ja, wir wissen ja, Gott ist kein Automat zur Wunscherfüllung, aber so vieles doch, was er echt hätte machen können oder verhindern können. Und hat's nicht? Hat's nicht? Kann man schon fragen, ob es sich da überhaupt noch lohnt, Weihnachten zu feiern, die Geburt des Retters, lohnt sich das Warten, die Erwartung auf Jesus, den Gottessohn, den Friedensbringer, der die Dinge in dieser Welt gerade rücken soll? Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Was tut Jesus damals und heute? Jesus gibt eine doppelte Antwort. Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Johannes soll hören und sehen. Und Jesus antwortet dem Johannes so, wie Johannes das braucht. Johannes, der die Propheten in- und auswendig kennt. Johannes, der selber ein Prophet ist, dem antwortet Jesus prophetisch mit den Worten Jesajas. Die gewagtesten und unglaublichsten Ankündigungen der Gottesherrschaft zitiert Jesus dem Johannes. Und Johannes erinnert sich an das, was er gehört hat, was Jesus ja tatsächlich getan hat. Genau das. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Kranke geheilt, Natur gezähmt. Ihr könnt das nachlesen, Matthäus 8. Und Johannes versteht, was Jesus ihm sagen will. Du hast dich nicht geirrt, Johannes. Das Reich Gottes fängt an in diesen Tagen mit mir. Ich bin der Verheißene. Aber ich komme anders, als du das erwartet hast. Das Reich Gottes fängt mit mir klein und unscheinbar an. Es bricht noch nicht herein mit Macht und Herrlichkeit. Es kommt leise und bescheiden auf zwei Menschenfüßen. Und doch geschieht schon, was geschehen soll, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet. Es beginnt mit Einzelnen. Aber es beginnt. Und das ist kühn von Jesus. Das ist eine gewaltige Herausforderung für Johannes. Du erwartest die große, sichtbare Wende, dass Gott mit Gewalt die schlimmen Zustände dieser Welt verändert und die Gottlosen bestraft, sagt Jesus. Aber ich bin der Dienende, der Liebende, der leidende Gott, der sich aufopfert, um Menschenherzen zu bekehren und der sein Leben gibt zur Rettung für viele. Die Zeichen, die du siehst, Johannes, erscheinen dir vielleicht klein, aber sie sagen, das Reich Gottes beginnt jetzt und keine Macht dieser Welt hält es mehr auf. Und das sagt Jesus uns auch. Und können wir mit dieser Antwort von Jesus etwas anfangen? Ist das ein Trostwort auch an uns? Schau auf. Schau in die Welt. Schau, was geschieht. Ich, Jesus, bin am Werk. Und Jesus wirkt in der Welt. Er wirkt durch die Christen in dieser Welt. Und hat vieles schon zum Guten verändert. Auch wenn da noch viel Luft nach oben ist, das ist klar. Aber liebe Schwestern und Brüder, man stelle sich doch mal eine Welt ohne Evangelium vor. Man stelle sich doch mal eine Welt vor, in die Jesus nicht gekommen wäre. Also mal ein großes Beispiel, Krankenfürsorge. Das ist doch nicht selbstverständlich, dass man sich um die Kranken kümmert. Es ist eher so, dass man sie auf Abstand hält, irgendwo in die Ecke schiebt. Man spricht ja nicht umsonst bei uns immer noch von Krankenschwester oder manchmal auch von Krankenbruder. Das kommt ja daher, dass die Christen das erfunden haben, dass das ein christlicher Dienst war über Jahrhunderte, dass man sich um die Kranken kümmert. Und vielleicht müssen Christen da auch wieder ganz neu sich zu Wort melden bei all dem Krampf um die Kosten im Gesundheitswesen und dass Krankenhäuser pleite machen, weil die Aktionäre nicht bedient werden können oder so ein Quatsch. Ich denke daran, wie ich vor vielen Jahrzehnten in Bonn saß, im Wartebereich vor den Operationssälen. Drei große Türen, dahinter Operationssäle und in einem davon Sieglinde. Unsere Tochter wurde entbunden per Kaiserschnitt und ich saß da und betete und wartete und guckte immer wieder auf die Worte, die über diesen Türen zu den Operationssälen standen. Misericordia non mercede. Und eigentlich kann ich ja kein Latein, aber so viel konnte ich dann doch. Barmherzigkeit und nicht Geschäft. Barmherzigkeit und nicht Geschäft. Ich weiß nicht, ob es heute noch da steht oder ob das im Zuge der Reformen weggemacht wurde, weil es ja irgendwie schwierig wurde. Aber das ist das, was Christen in die Welt gebracht haben. Und Christen haben es wegen Jesus in die Welt gebracht, weil Jesus das so gemacht hat, dass man sich der Kranken erbarmt und nicht ein Geschäft damit macht. Auch wenn es was kostet. Und wie werden eigentlich die Menschen da gesund, wo es das gar nicht gibt? Krankenhäuser, unsere Medizin. Da höre ich, dass tatsächlich Jesus auf Gebet hin heilt, was wir auch erleben, aber vielleicht nicht so, weil wir haben ja auch was anderes. Aber da, wo das nicht so ist, da kommen Christen zusammen und beten um Heilung und Heilung geschieht. Gott wirkt in dieser Welt, Jesus wirkt in dieser Welt und er macht nicht alle gesund, das erleben die, die da beten auch. Und dann kann man sich wieder fragen, warum? Aber wie können Menschen überhaupt glücklich leben ohne all unseren Wohlstand? Warum sind die alle so fröhlich im globalen Süden, mal ein bisschen platt gefragt, wenn sie Christen sind, weil sie Jesus haben? Weil sie wissen, dass ihr Leben nicht davon abhängt, wie viel sie haben. Und diese Erfahrung machen wir ja auch immer wieder, wenn wir Menschen besuchen, denen es schlecht geht. Und wir wundern uns, wie gut die drauf sind, wenn sie Christen sind. Weil sie eben wissen, dass das Heil viel wichtiger ist als Gesundheit. Und gerade in Israel jetzt, in der aktuellen Situation, wer müht sich da um Mitleid und Barmherzigkeit? Wer müht sich da um Frieden für alle? Zum Beispiel die kleinen Baptistengemeinden, die es da gibt. Man staunt in Israel und sogar in Gaza. Und die zusammen versuchen, Menschen zu helfen, ein Pflaster zu kleben, mehr ist es nicht. Und die sich nicht anstecken lassen wollen von all dem Hass und Zorn. Die tun, was Jesus getan hätte, von dem man in der Tagesschau nichts hört, weil es sind ja nur so wenige. Aber es geschieht. Und so sagt Jesus uns vielfältig immer wieder, schau doch, ich wirke in dieser Welt schon heute. Liebe Gemeinde, das ist kühn von Jesus, eine gewaltige Herausforderung. Nicht der große Umsturz, der sichtbare, sondern die Barmherzigkeit Gottes auf zwei Füßen. Nicht der große, starke Mann, sondern das Kind in der Krippe. Kann das wirklich eine Hilfe sein, wenn an uns die Zweifel nagen, wenn sich an unserer Situation scheinbar nichts ändert? Aber die kleinen Zeichen gibt es auch hier und heute bei uns. Nehme ich mal den Winterspielplatz. Anfang November. Voller Erwartung beginnen wir und kaum einer kommt. Wir sitzen hier alleine mehr als einmal. Und jetzt Anfang Dezember kommen mehr Leute, als wir aufnehmen können. Wo kommen die nur alle her? Und das sind nicht die, die wir erwartet haben vom letzten Jahr, das sind andere. Leute kommen. Und unser Warten war nicht vergeblich und unsere Vorbereitungen nicht umsonst. Ja, ich weiß, das ist schon ein sehr kleines Zeichen angesichts der Not in der Welt. Und doch ein Zeichen. Wir warten und hoffen nicht vergeblich auf Jesus. Und Johannes auch soll hören und sehen, wir sollen hören und sehen, Jesus ist der Verheißene, der Erwartete. Er wirkt vielleicht anders, als wir es uns wünschen, aber keine Macht der Welt hält den gekommenen Gottessohn auf. Wir dürfen vertrauen, auch gegen den Augenschein. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Heißt in der Zürcher Bibel, Luther übersetzt, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Die Antwort von Jesus an den Täufer endet mit diesem merkwürdigen Satz. Ein Wort von Jesus, das nicht nur dem zweifelnden Johannes in der Einsamkeit seiner Gefangenschaft gilt, sondern all den Fragern und Zweiflern bis heute, die ihre Hoffnung auf den Mann aus Nazareth setzen möchten und doch schwanken zu zerbrechen drohen in ihrer Sorge und Not. Warten worauf? Auf den, der gekommen ist und der kommen wird, auf den, der schon in der Welt wirkt. Hinsehen auf das Kind im Stall, aufsehen auf Jesus, nicht der große Paukenschlag, als er geboren wird, die Probleme dieser Welt noch lange nicht alle gelöst. Und doch beginnt etwas Neues, etwas Großes, etwas Einzigartiges. Menschen haben es erlebt und erzählen davon seit 2000 Jahren, wir auch hier und heute. Und ja, noch immer warten wir auf den großen Durchbruch, die große Verwandlung, die echte Veränderung. Immer noch sorgen wir uns, haben auch wir Angst, werden krank, leiden Not und kommen in Zweifel, so wie Johannes. Aber Johannes fragt bei Jesus nach und Jesus gibt ihm Worte der Hoffnung. Nein, Johannes ist nicht mehr freigekommen übrigens. Ja, er wurde getötet, wie auch Jesus sterben wird. Und doch sind beide nicht tot zu kriegen. Und Jesus wird den Anfang des Lebens machen in dieser Welt, in der bis heute gestorben wird. Jesus musste Johannes auch die falschen Erwartungen korrigieren. Das gilt auch bis heute. Aber es gilt auch, dass Jesus in der Welt ist und in ihr wirkt, durch seinen Geist und die Menschen, die sich von ihm begeistern lassen. Wir haben nicht auf den Falschen gesetzt, liebe Schwestern und Brüder. Wir müssen nicht auf einen anderen warten. Der Richtige ist gekommen und er ist es, der wiederkommen wird. Und wenn uns Zweifel packen, dann hören wir auf Jesus und das, was er schon Johannes gesagt hat. Ärger dich nicht, wenn nicht alles so kommt, wie du es dir vorstellst. Ich bin trotzdem für dich da und ich wirke schon in dieser Welt. Auch in dir und mit dir.